Wenn ihr diese Worte vor dem Interview hört, dann seid ihr Supporter des Advantage Podcast bei Patreon. Dafür schon mal ein fettes Danke, damit sorgt ihr nicht nur dafür, dass Yannick diese ausführlichen Interviews und Sonderfolgen für euch gewissenhaft und regelmäßig, wie zu Beginn der Corona-Zeit, weiterführen kann. Ihr unterstützt außerdem seine weitere Arbeit als unabhängiger Journalist im Dopingbereich und der Sportpolitik. Im Gegenzug erhaltet ihr früher und exklusiv die gesamten Interviews, so wie jetzt die kommende Folge. Danke euch und viel Spaß beim Zuhören. Folge 30.
Ja, und damit hallo, liebe Advantage-Hörerinnen und Hörer, zu einer Spezialfolge kurz vor den Australian Open. Wir kümmern uns heute um die Australian Open-Auslosung, die einen Tag später stattgefunden hat, wegen eines Corona-Falls bei einem Mitarbeiter im Hotel. Und ich habe das Privileg heute sowohl mit Barbara Rittner, die jetzt gerade in der Leitung ist. Hallo, Frau Rittner.
Hallo.
Sowohl mit Barbara Rittner, Head of Women's Tennis im Deutschen Tennisbund, wie ihr als Tennisfreaks natürlich wisst, zu sprechen. Und später noch mit Michael Kohlmann, mit dem ich dann die Männer-Draws besprechen werde. Und mit Barbara Rittner natürlich schwerpunktmäßig die Damen-Draws. Frau Rittner, bevor wir anfangen, ganz kurz, ist natürlich die Australian Open, sind ein fester Bestandteil normalerweise im normalen Leben von Ihnen. Anfang des Jahres in Melbourne zu sein, schmerzt es besonders, gerade den australischen Sommer nicht mitzubekommen? Oder wie ist das Gefühl jetzt? Sie arbeiten ja auch dann für Eurosport aus München sozusagen.
Ja, ich bin in der Tat selber echt gespannt, wie das sein wird aus München. Wir müssen ja dann praktisch die Zeitumstellung in Deutschland leben. Und ich bin tatsächlich, ich habe mal nachgerechnet, ich war 1991 das erste Mal in Australien und war durch jedes Jahr dort, das heißt 30 Jahre in Folge, und bin jetzt das erste Mal im Januar nicht in Australien, was mich natürlich traurig macht. Ich liebe Australien, es ist wunderschön, hier aus Europa dort in den Hochsommer zu fliegen. Aber das ist natürlich ein Luxusproblem. Im Moment überwiegen andere Probleme generell auf der Welt. Also insofern will ich nicht jammern, sondern mir geht gut, ich kann leider nicht nach Australien, aber ich freue mich trotzdem, dass wir da bei Eurosport das natürlich ganz eng begleiten werden, und ich bin gespannt, was alles noch so uns erwartet.
Sie haben es ja auch richtigerweise schon angesprochen, Sie haben es ja auch medial verfolgt, beziehungsweise ich habe ja auch sehr viel die letzten Wochen über die Gesamtumstände der Pandemie mit Bezug auf Australien berichtet, und Sie haben ja auch Zitate zum Beispiel gesehen von Jan-Lennart Struff in diesem Podcast, der so das Ganze ein bisschen menschlicher im Gesamtkontext eingeordnet hat, im Gegensatz zu vielleicht dem einen oder anderen Tennisprofi, der da vielleicht ein bisschen überreagiert hat. Sehen Sie denn die Gesamtmaßnahmen im Kontext der Größe des Events als größtes Sportevent Australien, was ja auch ein Wirtschaftsfaktor ist, im Vergleich zu den zu der Pandemiesituation? Sehen Sie das alles gerechtfertigt im Gesamtkontext, den Aufwand, der da betrieben wird?
Also erstmal möchte ich dem Veranstalter und auch Greg Tiley als Turnierdirektor ein Riesenkompliment machen, weil was die da wirklich auf die Beine stellen und sich überlegt haben seit Wochen und Monaten, immer wieder Plan A, B, C, D, ich weiß nicht, bei welchem Plan die jetzt angekommen sind, und wirklich, wie sehr die drum kämpfen und es am Ende möglich machen. Das ist für die Tenniswelt natürlich unglaublich und unglaublich hoch einzuschätzen. Es fließen viele Gelder und es ist wirtschaftlich ein wichtiges Event. Ich habe auch gehört, dass, wenn es nicht stattgefunden hätte, dann hätten die Australian Open in der Zukunft gewackelt. Also insofern, ob das dann in einer Relation steht zu der Anstrengung, die man weltweit hat, gerade mit dieser Corona-Pandemie, das möchte ich gar nicht beurteilen. Wir können einfach als Tennisfamilie froh sein, dass Tennis gespielt werden kann, dass Greg Tiley mit seinem Team diesen unglaublichen Aufwand fährt und es den Spielern ermöglicht. Aber ich glaube, auch alle Spieler und Spielerinnen zeigen, wie dankbar sie sind, wenn wir die ersten Bilder letzte Woche aus Adelaide hatten, vor 4000 Zuschauern ohne Masken. Das ist dann schon ein bisschen surreal, aber ich glaube, wir freuen uns alle drauf, und so ein paar Highlights braucht die Gesellschaft auch momentan, ob das eben eine Fußball-Bundesliga ist oder in dem Fall auch mal Tennis Live mit 14 Tage Australian Open. Auch das hilft ein bisschen drüber weg, zumindest einigen, die Tennisfans sind. Und ich persönlich freue mich natürlich riesig.
Danke für Ihre allgemeine Einschätzung nochmal zu dem Thema. Sie haben es gerade als Überleitung angesprochen, so ein paar Highlights braucht die Gesellschaft ja auch irgendwie, um sich abzulenken. Auf Tennis spezifisch bezogen gäbe es ja auch noch die neu geschaffene Fed Cup-Endrunde in Budapest, die um ein Jahr verlegt worden ist. Ich habe vor dem Gespräch nochmal nachgeguckt. Die ist ja angesetzt für den 13. bis 18. April in Budapest mit 12 Teams, darunter auch der DTB natürlich, der sich qualifiziert hat, damals gegen Brasilien, ist wahrscheinlich schon in der Vergessenheit geraten durch die Pandemie. Gibt es da Richtung deutschen Verband schon Kommunikation auch von der ITF, wie da die Planungen sind, Corona-konform mit den Umständen in Budapest? Wird man da bereits informiert oder ist das noch sehr weit weg?
Nee, das ist ja gar nicht mehr so weit weg. Und wir haben in der Tat letzte Woche noch als Verband versucht, Klaus Eberhardt dort ein paar neue Informationen zu bekommen. Die gibt es aber im Moment noch nicht. Also die halten sich da sehr bedeckt. Für Madrid, für den Davis Cup wird heftig geplant. Für Budapest, wie Sie richtig sagen, das rückt jetzt immer näher. Genau vor einem Jahr waren wir in Brasilien und haben gewonnen. Das ist exakt ein Jahr her. Und wir wünschen uns natürlich alle, sowohl Spielerinnen als auch der DTB sowieso, aber auch international, dass der Fed Cup auf jeden Fall stattfindet. Ich glaube, es ist halt schwer. Es ist nah, es ist im April, mit oder ohne Zuschauer. Wie sieht das wirtschaftlich aus? Aber wir haben da noch keine Antwort bekommen.
Ohne jetzt zu sehr Glaskugel spielen zu wollen, aber könnte es theoretisch ein Vorteil sein, dass so viel ausgefallen ist, dass dann auch so eine Spielerin wie Angelique Kerber sagt, so, okay, jetzt in meinen letzten 1-2 Jahren, ich weiß natürlich nicht, wann sie Schluss macht, aber sie wird nicht mehr 6 Jahre spielen, sagen wir es mal so, ist das nochmal auf jeden Fall ein Event, das sie mitnehmen möchte? Steht man da vielleicht auch im Austausch? Wie ist da der Stand der Dinge, was das Team angeht?
Natürlich sind wir in engem Austausch mit allen Spielerinnen und alle Spielerinnen haben im Vorfeld signalisiert, dass sie spielen wollen, also dass sie auch heiß drauf sind, für Deutschland in dieser Endrunde teilzunehmen. Auch eine Angie Kerber ist da positiv eingestellt und ich glaube, da spielt es auch keine Rolle, wie der Gesamtplan ist. Also es wird sich ja nie irgendwas Größeres mit dem Davis Cup oder Fed Cup überschneiden. Insofern ist es die Priorität der Spielerinnen und unsere Spielerinnen setzen da eine Priorität und wollen gerne in Budapest spielen. Also insofern ist es, glaube ich, egal, wie jetzt was stattfindet oder ausfällt. Entweder man hat es als Priorität in seinem Kalender oder nicht. Und die Spielerinnen, die da jetzt in Frage kommen, sind ja auch gar nicht mehr so viele übrig. Aber egal, ob Kerber, Petkovic, Siegemund, Friedsam, also die haben alle signalisiert, dass sie bereit sind, Fed Cup zu spielen, wenn er denn stattfindet, hoffentlich.
Wir werden das natürlich beobachten und dann auch schauen, wen Rainer Schüttler nominieren wird für den DTB. Letzte Frage vor der Auslosung, eine erfreuliche Sache. Wir sprechen ja ganz oft, Frau Wittner, ist ja nicht unser erstes Gespräch, auch ganz oft über den Nachwuchs und über die Strukturen und über Ihre Arbeit. Jetzt ist ja so, dass dass eine junge Athletin so ein bisschen hervorgestochen ist in den letzten Wochen durch den Gewinn der deutschen Meisterschaft und durch einen Halbfinaleinzug bei ihrem ersten ITF-Turnier in Hamburg. Noma Noah Akuque, ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Es ist das erste Mal, dass ich sie aussprechen darf. Wie beobachten Sie Ihre Entwicklung? Kam dieser Sprung jetzt nochmal sehr überraschend? Sie hatten sich ja auch mal schon vor längerer Zeit in einem DTB-Porträt, in einem Videoporträt positiv über Sie geäußert. Können Sie das ein bisschen für uns einordnen, bitte?
Ja, Noma ist eine von den jungen Wilden, die ist gerade 17 geworden im Dezember, also wirklich noch jung, die sich gerade in den letzten Monaten auch während der Corona-Zeit in den Lehrgängen wirklich sehr verbessert hat. Das heißt, sie ist ein unglaublich großes Talent. Linkshänderin, kann schnell spielen, hat das sogenannte Händchen, ist aber auch immer fleißiger geworden und auch jetzt disziplinierter und so ein bisschen gewissenhafter in dieser Konstanz, die jetzt immer mehr kommt. Und wir haben auch ein paar Mal im Dezember, hat sie mit Laura Siegemund ein paar Mal trainieren dürfen oder können. Das hat ihr, glaube ich, auch einiges gebracht. Und wir sind da nah dran und sie entwickelt sich gut und hat jetzt die ersten Schritte gemacht, Erfahrungen gesammelt. Das ist ja sowieso so ein Stichwort. Erfahrungen können diese jungen Spielerinnen gerade viel zu wenig sammeln, weil es nur noch ganz wenige Turniere gibt. Deswegen war das toll, dass Noma in Hamburg beim 25er im Halbfinale war und diese wichtigen Matches eben hatte, um Erfahrungen zu sammeln. Aber sie ist eine von einigen, die da im Porsche Junior Team und im Porsche Talent Team sind, denen ich einiges zutraue. Und im Moment geht's ihr gut und sie hat die deutsche Meisterschaft gewonnen und sie findet so ihre Konstanz und hat wirklich ein sehr gefährliches Spiel und ich freue mich drauf, was da kommt, aber ich möchte, egal welche junge Spielerin gerade so die Nase vorn hat, die gar nicht so sehr unter Druck setzen, weil natürlich sehen alle, dass da eine Lücke hinter den Großen kommt und alle fragen sich, wer wird die Lücke schließen, aber es ist einfach unfair, dann 16, 17, 18-Jährige so sehr unter Druck zu setzen und zu sagen, da muss aber jetzt was kommen. Also Numa ist eine von einigen, die ihren Weg gehen wird, aber die brauchen auch noch Zeit, ihre Konstanz zu finden.
Danke, dass Sie es nochmal auch in den Gesamtkontext einordnen. Ist ja auch dann für Journalisten auch nicht immer so leicht, wenn dann mal jemand gerade heraussticht. Dann fallen natürlich dann spezielle Namen, aber man kann zum Beispiel auch erwähnen, dass gerade bei den deutschen Meisterschaften, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich habe es damals nachgeschaut, waren, glaube ich, 6 Spielerinnen aus dem Porsche-Talent-Team im Viertelfinale. Ich glaube, so war die Statistik. Also es gibt ein halbes Dutzend mindestens an Spielerinnen, die da in dem Dunstkreis sind. Und wir sind gespannt, wie das weitergeht. Und Sie sprechen das ja an. Im Moment ist sehr, sehr wenig Erfahrung zu sammeln aufgrund der Gesamtumstände. Wenn es normal wäre, also zum Beispiel die Australian Open Junioren-Konkurrenzen sind ja abgesagt worden, würden Sie diesen Spielerinnen in der Altersstruktur eher empfehlen, auf Juniorinnen-Ebene auf dem Höchstniveau Erfahrung zu sammeln oder lieber den Weg zu gehen über diese ITF-Turniere und sich an das Damenniveau schneller anzupassen?
Naja, das muss man immer abwiegen, wie sich jemand entwickelt, sowohl körperlich als auch psychisch. Also ich finde diesen Jugendweg sehr wertvoll und sehr gut. Den unterstützen wir ja auch und naja, nicht nur unterstützen, sondern wir betreuen ja auch einige der Jugendturniere, um eben den Spielerinnen dann zu ermöglichen, sich so hoch zu spielen in der Jugendweltrangliste, dass sie möglichst bei den Grand Slams dabei sind, wo du unglaublich viel mitbekommst, wenn du mit offenen Augen durch die Gegend läufst, kannst die Superstars oder die Stars angucken, wie man professionell trainiert und das sind eben ganz wichtige Erfahrungen und deswegen tut's mir leid, wir haben ja da mit Jasmin Wöhr und Dirk Dier als Bundestrainer auch diese Gruppe aufgebaut, die jetzt eigentlich in Australien das Jugendturnier spielen würde. Für die tut's mir leid und da hoffe ich, dass dann wenigstens Paris, Wimbledon und New York stattfinden kann im Jugendbereich. Aber das sind wichtige Erfahrungen. Man kann natürlich auch den anderen Weg gehen und die Jugend mehr oder weniger ignorieren, weglassen und den Sprung schnell bei den Damen wagen. Das sagen auch einige, ja, dann sammle ich doch direkt lieber Punkte bei den Damen. Aber dazu muss man natürlich A, körperlich in der Lage sein und B, auch mit der schulischen Belastung ist das nicht immer so einfach. Und da muss man abwägen. Der einen tut's gut, eine gesunde Mischung zu spielen. Das werden dieses Jahr wie Spielerinnen wie so eine Noma, Nasti Schunk, Julia Middendorf, Mara Gut, die werden sicher eine Mischung aus ITF-Jugend und ITF-Damen spielen, um dann zu gucken, wie weit sind die schon, für was sind die bereit, wie sehr können die, wie gut stecken die Niederlagen weg. Also das ist dann auch sehr mental und individuell zu betrachten.
Ja, das definitiv. Kommen wir zu unseren 4 Spielerinnen, den 4 DTB-Spielerinnen im Hauptfeld der Australian Open. Fangen mit Angelique Kerber an, die heute Nacht beim Vorbereitungsturnier Anja Beur geschlagen hat. Mhm. Und wie es scheint, sehr, sehr gut aus dieser harten Quarantäne gekommen ist. Natürlich sind ihre Gegnerinnen, das ist ja dieses spezielle Vorbereitungsturnier, wo auch alle anderen Gegnerinnen in harter Quarantäne waren, gleich betroffen. Wie schätzen Sie die Lage ein nach dieser ganz besonderen Vorbereitung für Angelique Kerber?
Also erstmal muss ich sagen, also da ziehe ich echt einen Hut. Es ist auch ein Unterschied, ob du diese harte Quarantäne, sprich 2 Wochen wirklich nur im Hotelzimmer, ob du die mit Anfang 30 hast, nach einer wirklich sehr langen, erfolgreichen Karriere oder ob du die mit Mitte 20 hast, wo du dich auch noch für Dinge leichter motivierst. Also da ziehe ich absolut den Hut, wie Angie das meistert und das zeigt auch, dass sie noch total die Leidenschaft und das Herz im Tennis hat und da kann man sich drauf freuen, dass sie einfach noch dabei ist und dass sie jetzt sowohl gegen Siniakova, das habe ich komplett gesehen, das Match auf der Zone, und habe auch teilweise jetzt gegen Anse Chabeur Ausschnitte gesehen, das war ja heute Nacht oder letzte Nacht, dass sie die 2 schlägt. Das sind 2 sehr gute Spielerinnen und das zeigt, dass sie wirklich vorher gut trainiert hat. Das hat sie auch immer wieder betont, dass sie eine tolle Vorbereitung hatte und wie gut sie auch in ihrem, naja, Alter, mit 33 ist man nicht alt, aber man darf nicht vergessen, die ist jetzt wirklich knapp 20 Jahre auf der Tour dabei, dass sie in einem körperlich super Zustand ist und jedes Match wird ihr helfen für eine gute Vorbereitung bei den Australian Open. Naja, und dann habe ich vorher immer gesagt, es kommt auf die Auslosung an, da braucht man auch ein bisschen Glück, dass man vielleicht nicht gegen Spielerinnen kommt, die einem nicht so liegen oder eben nicht gerade gegen die, weiß ich nicht, Marta Kostschuk, die nicht gesetzt ist und gerade so Spielerin der Stunde ist. Also ich ziehe absolut den Hut vor Angie Kerber und freue mich einfach, dass sie 2 Runden schon gewonnen hat. Das ist genau die Matchpraxis und jetzt wird sie gefährlich für alle.
Das werden wir beobachten. Sie haben es ja angesprochen. Wir haben jetzt Freitagmittag, Freitagnachmittag, wenn der Podcast online geht, auf DAZN laufen die Damenvorbereitungsturniere auf Sky und Servus TV läuft der ATP Cup und Eurosport überträgt dann ab der Nacht von Sonntag auf Montag die Australian Open, die hoffentlich pünktlich beginnen, wenn keine weiteren Katastrophen mehr passieren. Auslosung haben Sie auch angesprochen. Erste Runde Bernarda Parra. Haben Sie schon mal gegen sie gecoacht oder Erfahrungen mit dieser Spielerin gesammelt?
Ja, das ist eine Spielerin, die ist Mitte 20, ich glaube 26, 27, die übers College gekommen ist und dann in den letzten 2, 3 Jahren die ganzen 25.000er in Deutschland auch gespielt hat. Also auch gegen Katharina Gerlach habe ich sie gesehen und sich da jetzt auch nach vorne gespielt hat. Und ist eine sehr druckvoll spielende Spielerin, typisch amerikanisch auf Hartplatz groß geworden, macht aber hier und da auch noch ein paar leichtere Fehler, hat sich aber wirklich beeindruckend da in die Top 70 gespielt. Insofern, sie ist gefährlich und konstant, aber ich sag mal so, eine Angie Kerber jetzt mit 2 Siegen im Rücken, wenn der Körper fit ist, da sehe ich sie schon mit ihrer Erfahrung auch gerade beim Grand Slam auch vorne. Nicht in der Favoritenrolle, die würde ich ihr allgemein nicht geben, nach 2 Wochen harter Quarantäne, egal wie es jetzt läuft, aber ja. Das ist also nicht zu unterschätzen, Pera, aber ich glaube für Angie ganz okay.
Ich habe mir ihre Hälfte und ihr Viertel mal ein bisschen angeschaut. Könnte man es so formulieren, dass nach dieser schwierigen Vorbereitung ein Etappenziel sein könnte, ein Achtelfinale gegen Naomi Osaka zum Beispiel zu schaffen, also zu erreichen?
Ja, also ich glaube soweit, also da muss ich so antworten, wie Angie wahrscheinlich antworten würde. Also in dieser Phase muss man einfach von Match zu Match denken. Und da ich glaube auch nicht, dass Angie sich irgendwie anguckt, in welchem Teil der Auslosung sie ist, sondern die wird jetzt, der Fokus ist im Moment noch im Vorbereitungsturnier und dann auf Pera. Das ist ein okay los, wird sie sich denken. Und dann muss man wirklich von Match zu Match denken. Und da sind ja immer, also da sind immer Überraschungen bei, gerade Anfang des Jahres, dann kommt es drauf an, sind plötzlich heiße Tage dabei, weil also das wird dann auch nochmal eine besondere Herausforderung, wenn du 2 Wochen im Hotelzimmer gesessen hast und dann kommen diese Tage mit 40 Grad, die es immer mal in Melbourne hat. Also da kann man dann auch nur die Daumen drücken, dass sie dann nicht in der absoluten Hitze einen Hitzschlag kriegt. Und so Sachen muss man berücksichtigen und sie einfach mal in Ruhe spielen lassen. Aber natürlich wäre es ein Traum, wenn sie gegen Osaka kommen könnte. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, war da auch noch eine Muguruza in der
Gegend. Genau, das wollte ich genau auch noch gerade noch sagen. Ich werde sie natürlich in Ruhe spielen lassen. Ist ja dann auch eher meine Aufgabe oder die Aufgabe. Ja, ja. Einer Kolleginnen und Kollegen und für Sie natürlich auch bei Eurosport, das ein bisschen im Blick zu haben. Ja. Angie Kerber soll in Ruhe spielen. Sie haben es richtig erwähnt, unter anderem Garbine Muguruza ist auch noch da in der Gegend bei der Auslosung, aber die Vergangenheit hat ja auch gezeigt, dass da sehr viele Spielerinnen in Frage kommen, für Furore zu sorgen. Kommen wir zur nächsten deutschen Spielerin, Andrea Petkovic, die gegen Ange Jabeur ausgelost worden ist, die, wie wir schon gesagt haben, gerade gegen Angie Kerber gespielt hat. Wäre auch, also ist ja nicht weit weg von Angelique Kerber, wäre dann relativ zeitnah auch Osaka, wenn sie denn gewinnen würde. Wie schätzen Sie momentan das Leistungsvermögen von Andrea Petkovic ein? Ich habe aus der Distanz natürlich Bilder gesehen ihrer Vorbereitung, auch mit Pavlyuchenkova und so. Wie sehr ist sie noch, sagen wir mal so, an den 100% in so einer Vorbereitung als Profisportlerin?
Also bei der Andrea ist es ja die große Frage, was macht das Knie und allgemein, ja, was macht der Körper? Und sie ist im Moment, wir hatten auch Kontakt, sie fühlt sich gut und hatte auch 2 Matches. Es ist wichtig, dass sie ein Match gewonnen hat und dann das 2. Match allerdings am Tag drauf, direkt nachdem sie 3 Sätze gespielt hatte am Vortag, hat sie gesagt, das habe ich schon ganz schön gemerkt. Da habe ich dann im Spaß gesagt, naja, beim Grand Slam hast du einen Tag Pause im Normalfall. Aber Ons Jabeur ist natürlich nicht umsonst gesetzt. Die hat sich im Jahr 2020 bei den wenigen Turnieren, die sie gespielt hat, auch wirklich nach vorne gespielt in den letzten 2, 3 Jahren. Ist eine unglaublich talentierte Spielerin mit einem tollen Händchen. Auch eine, die jetzt der Andrea nicht unbedingt liegt, also weil sie sehr unrhythmisch spielen kann und auch alles kann und Tempo mitgehen kann, da muss sie schon gut spielen. Also das ist eine große Herausforderung und da ist der absolute Fokus auf der ersten Runde. Aber ich sag mal so, ich bin total froh, Andrea in Australien zu wissen und auch zu wissen, dass sie sich fit fühlt und gut fühlt und bei den Australian Open voll angreifen will. Sie hat selber immer große Ziele, also sie denkt nicht klein, sondern groß. Das ist auch gut so, hat schon viel erreicht in ihrer Karriere und ich wünsche ihr einfach, dass sie ein gutes Jahr spielen kann, um dann eine tolle Karriere zu beenden. Aber es ist eine schwere Aufgabe gegen Ons Jabeur.
Definitiv, Sie haben es ein bisschen herausgearbeitet, eher so auch Gegensätze, die da aufeinandertreffen, gerade mit dieser ja teilweise sehr krassen Variabilität, die Ons Jabeur an den Tag legt, gerade für eine erste Runde. Sehr schwer dann auch für Andrea Petkovic, ihren geliebten Rhythmus zu finden in den Grundschlägen. Ein Spiel, das Sie, wollten Sie noch was sagen? Entschuldigung.
Nee, ich wollte sagen, ganz richtig, ja.
Ja. Okay. Ein Spiel, das Sie wahrscheinlich auch bei Eurosport wahrscheinlich dann live mit kommentieren werden, ist Laura Siegemund, die es ja das bekannteste Los getroffen hat mit Serena Williams, was dann wahrscheinlich Richtung Night Session irgendwann ausgetragen wird. Zumindest dürfte man das erwarten. Hatten Sie da vielleicht auch mit Laura schon Kontakt oder WhatsApp-Kontakt? Hat sie die Krise bekommen oder findet sie das vielleicht sogar gut? Und wie finden Sie die Auslosung?
Nee, wir hatten noch keinen Kontakt, weil das war ja gerade erst die Auslosung und dann bin ich jetzt nicht diejenige, die direkt einen Kommentar oder mit den Spielerinnen schreibt. Also das müssen die ja erstmal selber auch verdauen und verkraften. Habe ich persönlich gedacht, oh nein, das muss doch nicht sein. Da fliegst du, machst diese Quarantäne und kommst gegen eine Serena Williams, die ja auch noch, und das finde ich ist das Kritische dabei, die ein Vorturnier gespielt hat und das auch noch ordentlich spielt. Das heißt, die ist motiviert, das ist nicht das erste Match, sondern die ist ja genau vor Ort in Melbourne und ist praktisch eingespielt. Und da ist natürlich eine Serena Williams, die das Turnier x-mal gewonnen hat, die geht da mit einem Selbstverständnis rein und dann gegen die in der ersten Runde zu kommen als Nummer 50 der Welt, wo du so weit nicht entfernt warst vom selber gesetzt sein und auch in Paris gerade Viertelfinale warst beim Grand Slam, da wünschst du dir nicht eine Williams in der ersten Runde. Aber sie muss es so nehmen, wie es kommt. Dafür kennen wir Laura alle. Sie wird alles versuchen, muss sicherlich gut aufschlagen, damit sie nicht direkt so sehr unter Druck steht und muss viele Bälle versuchen rauszulaufen. Aber es ist ein undankbares Los. Ich würde auch tippen auf eine Night Session und dann bin ich mir sicher, werde ich es auch gerne kommentieren. Und dann kann man ihr nur wünschen, dass eine Serena Williams vielleicht doch noch nicht so gut drauf ist, weil sie vielleicht Anfangsnervosität hat oder so.
Wir werden das beobachten. Wie ich habe ja vorhin erwähnt, wir nehmen Freitag Mittag auf, deutscher Zeit. Serena Williams hat vor einer Stunde vor ihrem nächsten Match rausgezogen, laut Medienberichten und Kollegen und Kolleginnen von mir auf Twitter. Aber reine Vorsichtsmaßnahmen. Sie hat ja lange Achillessehne-Probleme gehabt und will jetzt wahrscheinlich so kurz vor einem Grand Slam nicht überbelasten. Also wir werden eine fitte Serena Williams sehen gegen Laura Siegemund und werden sehr gespannt sein. Letzte Frage und letzte Spielerin, Mona Bartel, nach relativ langer Pause wieder zurück auf der Tour. Ich hoffe, ich spreche ihre Gegnerin aus. Ist eine ist eine italienische Qualifikantin, Cocchi Carretto. Kenne ich persönlich noch gar nicht. Haben Sie einen Bezug zu der Spielerin oder auch Neuland für Sie?
Nee, kein Neuland, da ich ja viel in der Jugend arbeite und die junge Dame ist ja 2001, also wird dieses Jahr 20 Jahre alt, hat sich in den letzten 2 Jahren hochgespielt, ist durch die Qualifikation gekommen. Ja, ist eine sehr, also mir gefällt sie, junge Italienerin, sehr bissig, hat gute Grundschläge, sehr solide von hinten, hat aber auch Spielwitz. Also das ist klar, jede Qualifikantin ist gefährlich, wobei, das sagt man immer so, die Qualifikantinnen sind ja vor Ort eingespielt, jetzt ist die vor Ort nicht eingespielt, weil die Quali war ja vor 3 Wochen schon. Also muss man mal sehen, aber auch für Mona Bartel gilt ja so ein bisschen, hey, erstmal bin ich dabei, ich bin wieder dabei, ich habe die hat ein Protected Ranking genommen, Special Ranking, was man bekommt, wenn man lange verletzt war. Mona hatte wirklich große Rückenprobleme im Jahr 2020, hat dann bei der DTB-Serie auch wieder diese Rückenprobleme, sind wieder aufgebrochen. Also sie hat lange nicht gespielt, hat aber auch, mit ihr hatte ich auch Kontakt und sagt selber, nee, ich fühle mich gut, der Rücken ist okay. Hat auch 2 Matches gehabt, was auch wichtig ist. Hat auch gute Matches gehabt, war also selber zufrieden. Das heißt, die hatte eigentlich im Großen und Ganzen, kommen da 2 gegeneinander, die nichts zu verlieren haben. Vielleicht hat Mona ein bisschen mehr die Ruhe und Erfahrung, das wird sich zeigen. Aber ich glaube, es ist ein offenes Match.
Hat sie eigentlich ein neues Team um sich herum oder ist sie familiär begleitet, nachdem sie ja nicht mehr mit Christopher Kaas zusammenarbeitet? Wissen Sie da was?
Na, sie arbeitet sehr eng zusammen mit dem Mike Schöbismann, der ja auch mal seinerzeit ein paar Turniere bei Carina Witthöf dabei war. Das ist ja der dortige Verbandstrainer, soweit ich weiß. Und die kennen sich von klein auf. Also das ist so ihr Jugendtrainer. Und so viel ich weiß, ist der auch dabei.
Okay. Darf ich ganz zum Schluss Sie noch nach einer allgemeinen Favoritin fragen für die Australian Open? Ich weiß, es ist allgemein immer sehr schwer. Mhm. Aber wenn ich Sie drauf festmachen müsste, haben Sie einen Namen?
Also wenn ich jetzt einen Namen nennen sollte, würde ich, glaube ich, Naomi Osaka nehmen, weil sie jetzt in der Vorbereitung einen guten Eindruck macht und auch dort schon gewonnen hat und sich wohlfühlt und irgendwie sehr fokussiert wirkt. Aber es gibt natürlich, muss man wirklich sagen, viele Namen, auch eine Serena Williams, eine Andreescu ist ein bisschen eine Wundertüte, die hat so lange nicht gespielt, aber auch immer auf höchstem Niveau. Ich würde eine Muguruza dazu zählen, die immer in Australien gut spielt. Eine Simona Halep, auch wenn sie jetzt glatt verloren hat in der Vorbereitung, was mich gewundert hat, diese ganz glatte Niederlage. Also da gibt es schon wieder eine Serena Williams natürlich. Da gibt es schon wieder einige, die ein Wörtchen mitzureden haben. Eine Ashleigh Barty als Lokalmatadorin. Also es hört gar nicht auf, wenn ich weiter überlege, Kvitova und wie sie alle heißen. Also es wird spannend, aber wenn ich einen Namen nennen sollte, würde ich Naomi Osaka nehmen.
Sehr gut. Auch das werden wir beobachten. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer wie immer mich recht herzlich bei Ihnen zu bedanken. Auch für euch Hörerinnen und Hörer mal. Es ist wirklich nicht selbstverständlich für so ein kleines Projekt, dass sich Menschen wie Barbara Rittner und Michael Kohmann an einem Freitag, die auch sehr viel beruflich zu tun haben, Zeit nehmen für diesen Podcast und für uns. Deswegen vielen Dank. Eine gute Reise nach München. Viel Erfolg bei der Eurosport-Arbeit und bis zum nächsten Mal und viel Gesundheit für Sie und Ihre Liebsten.
Sehr gerne. Und ich wollte noch sagen, dass es natürlich auch ein Zeichen des Respekts und der Wertschätzung Ihrer Arbeit gegenüber ist, weil bin wirklich knapp mit der Zeit und mit allen würde ich nicht eine halbe Stunde telefonieren, aber ich finde, Sie machen das hervorragend, sind immer super vorbereitet und es macht auch wirklich Spaß. Vielen Dank für gute Arbeit.
Danke, Frau Rittner. Das bedeutet mir viel und wie gesagt, gute Reise und alles Gute bis zum nächsten Mal. Ja, und ich sitze jetzt hier zusammen virtuell mit Michael Kohlmann. Ihr kennt ihn natürlich alle als langjährigen Davis Cup Kapitän und mittlerweile im neuen Jahr auch Head of Men's Tennis beim Deutschen Tennisbund. Grüß dich, Michael.
Hallo, Yannick.
Ich mache mit dir heute dasselbe, wie ich auch schon mit Barbara Rittner gemacht habe für die Damen. Wir wollen ein bisschen auf die Auslosung der Australian Open schauen, mit speziellem Bezug natürlich auf die deutschen Herren, aber auch ein bisschen allgemein sprechen. Und bevor wir damit anfangen, vielleicht gerade auch nochmal ein bisschen auf deine neue Rolle eingehen, wer es noch nicht mitbekommen hat. Du bist offiziell jetzt, wie ich es eben schon gesagt habe, Head of Men's Tennis im Deutschen Tennisbund, hast also offiziell die Rolle übernommen, die Boris Becker bis Ende 2020 ausgeführt hat. Wer dich kennt und verfolgt oder medial auch verfolgt, weiß natürlich auch, wie du deine Rolle schon in den letzten Jahren interpretiert hast, dass du nicht nur Davis Cup Kapitän warst, sondern natürlich auch sehr stark integriert warst in das Training der deutschen Spieler und vor allem im Nachwuchsbereich. Deswegen würde es mich mal interessieren, inwiefern du jetzt diese Rolle, die auf dem Papier ja jetzt anders ist, vielleicht auch anders interpretierst oder ob sich vielleicht gar nichts geändert hat.
Naja, gar nichts geändert hat, dann das würde ja dann bedeuten, dass ich jetzt das Ganze, was Boris ja auch begleitet hat, gar nicht registrieren beziehungsweise wertschätzen. Also ich glaube, es hat sich schon in einer gewissen Art was verändert. Allerdings in der täglichen Arbeit für mich jetzt auf dem Platz beziehungsweise am Bundesstützpunkt hat sich jetzt nichts verändert. Also ich bin immer noch in Oberhaching für den Bundesstützpunkt in Oberhaching zuständig. So wie du gesagt hast, bin ja auch nicht nur für den Herrenbereich, sondern war auch vorher schon für den Jugendbereich hauptverantwortlich. Was sich aber definitiv natürlich jetzt verändert hat, ist, dass die komplette Verantwortung jetzt in meiner Hand liegt. Und wenn irgendwo was schiefläuft, weiß ich, dass die Finger auf mich gezeigt werden. Insofern war natürlich ein Riesenvorteil in den letzten Jahren schon, dass Boris mich da auch immer mitgenommen hat und wir eigentlich fast alles auch besprochen haben, was auf der Tour, aber auch im Jugendbereich alles gut läuft, beziehungsweise wo Verbesserungspotenzial ist. Dann habe ich zusätzlich mit dem Sportdirektor Klaus Eberhardt eh schon immer ein gutes Verhältnis gehabt und einen intensiven Austausch und mit unserem Vizepräsidenten Dirk Hordorf ebenfalls. Also ich sage jetzt mal, ein Riesenvorteil für mich ist natürlich, dass ich in diesen ganzen Abläufen schon die ganze Zeit integriert war und auch immer mit Teil der Diskussionsrunde war. Klar, jetzt ist Boris leider nicht mehr dabei und das bedeutet halt, dass dann klar Verantwortung nochmal um einiges gestiegen ist und dass man sich natürlich nochmal dreimal mehr Gedanken macht, was man jetzt entscheidet, beziehungsweise wie man gerade auch im Jugendbereich, im Nachwuchsbereich die Weichen so stellt, dass wir auch in den nächsten Jahren als deutsche Tennisnation im Herrenbereich gut dastehen.
Viel Erfolg dafür und ich wollte mich natürlich nicht despektierlich gegenüber Boris Becker äußern. Ich habe es ja selbst die letzten Jahre beobachten können, vor allem im Rahmen der Davis Cup Partien, mehr als engagiert gewesen, wichtiger Bestandteil, aber auch vor allem, das hat gestern gab es einen Zoom-Medien-Call mit dem neuen Präsidenten des Deutschen Tennisbundes, Dietloff von Arnim. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ist neuer DTB-Präsident, hat er auch nochmal betont und die anderen Präsidiumsmitglieder, wie sehr sich Boris Becker eingebracht hatte, die in den letzten Jahren auch auf Lehrgängen und Nachwuchslehrgängen. Dazu auch nochmal eine Frage. Er wurde natürlich, der Präsident, gestern auch natürlich damit konfrontiert, ob es eventuell eine Rückkehr von Boris Becker geben könnte, wenn seine Umstände das zulassen. Wir wissen ja, wie das Gesamtbild aussieht, dass es da teilweise schwierig ist, mit seinen privat zu klärenden Angelegenheiten, aber auf den Deutschen Tennisbund bezogen, hatte er gesagt, dass er auf jeden Fall mit Boris Becker sprechen wird und dass sie schlecht beraten werden, wenn es eine Möglichkeit gibt, ihn nicht zurückzuholen. Wie siehst du die Thematik denn, wenn es da eine Möglichkeit gäbe, Boris Becker wieder einzubinden, oder muss man ihn gar nicht offiziell einbinden, damit er trotzdem eine Hilfe sein kann für dich?
Also auf der einen Seite natürlich, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, ihn auch wieder mit einem Posten auszustatten und ihn fest in das Team einzubinden, wäre das natürlich sensationell, gerade für den Verband, weil ich fand, dass die letzten Jahre jetzt äußerst erfolgreich waren. Vielleicht jetzt nicht immer sportlich, also es fehlt vielleicht jetzt so dieser sportliche Highlight, aber ich glaube, dass in der Außendarstellung, wie es mit dem Deutschen Tennisbund vorangegangen ist, und das ist auch mit Sicherheit ein großer Verdienst von Boris Becker gewesen, wie er sich eingebracht hat in die Verbandsarbeit. Also insofern wäre das mit Sicherheit ein absoluter Vorteil. Für mich jetzt persönlich, glaube ich, müsste er jetzt nicht eingebunden werden, weil ich bin mir sehr sicher, und das weiß ich auch durch unseren Kontakt, dass wenn irgendwas ist und ich irgendwo Hilfe bräuchte oder nochmal einen Rat von ihm, kann ich mich jederzeit bei ihm melden, und er wird da auch mit Sicherheit immer mir seine Meinung dann auch sagen. Und insofern glaube ich jetzt, also persönlich für mich habe ich das Glück, wirklich mit Boris sehr, sehr gut zu sein. Und wie gesagt, also er war immer, wir haben uns immer super ausgetauscht, wir gerade im Sportlichen und auch in der Nachwuchsförderung und im Top-Bereich, also in allen Bereichen, auch teilweise gut diskutiert. Und deswegen bin ich mir sicher, dass auch, falls ich jetzt immer noch Fragen habe, kann ich ihn jederzeit kontaktieren.
Sehr gut. Wie ich es vorhin erwähnt habe, du bist natürlich auch trotzdem weiterhin noch Davis Cup Kapitän und da voll eingespannt. Ich habe in der Vorbereitung unseres Gesprächs nochmal kurz gegoogelt, wie überhaupt der Stand momentan beim Davis Cup ist. Aufgrund der Pandemie, ihr wisst das natürlich alle, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es das Tennispaket ordentlich durcheinander gewirbelt. Die Davis Cup Finals 2020 wurden frühzeitig abgesagt. Und ich hatte jetzt in der Vorbereitung gelesen, dass noch Matches aus den verschiedenen Weltgruppen, die ja dann auch über Auf- und Abstieg entscheiden, ja noch gespielt werden müssen. Was mich zu der Frage führt, Michael, gibt es denn schon irgendeinen Zeitplan? Hat man euch als Föderation schon kontaktiert, wann eventuell die Weltgruppe spielen wird mit Quali-Matches? Es soll ja auch vielleicht der Modus etwas modifiziert werden. Was kannst du mir dazu schon sagen?
Also dazu kann ich dir sagen, dass das eigentlich alles so aus dem letzten Jahr übernommen wird. Also wir spielen keine Quali mehr, sondern das Turnier, was letztes Jahr im November im Endeffekt abgesagt wurde, wird so verschoben in das Jahr 2021. Und es geht jetzt, so wie du es ja gerade gesagt hast, schon der Modus wird ein wenig angepasst. Das heißt, die ITF und Cosmos, die ja dafür zuständig sind, für die Austragung der Finals, sind gerade auf der Suche nach zwei neuen Standorten. Also das bedeutet, dass die Gruppenspiele des Endturniers auf drei Städte verteilt werden. Und genau, unsere Gruppe wäre zum Beispiel eine der Gruppen, die auf jeden Fall auswärts gespielt würden. Das heißt, jetzt läuft gerade ein Bewerbungszeitraum, wo man sich von diesen Nationen für die Ausrichtung bewerben kann. Der Deutsche Tennisbund prüft es gerade, ob das für uns in Frage kommt, ob wir uns auch als Ausrichter oder zweier dieser Gruppen bewerben. Was natürlich eine Riesensache für uns wäre. Ich glaube aber, dass es da natürlich dann, ja, das muss man erstmal prüfen, ob das, was da alles mit dranhängt. Das ist mit Sicherheit nicht nur, dass man eine Halle zur Verfügung stellen muss, sondern da geht es ja auch um ganz viele andere Sachen. Ich glaube, dass auch ein Bestandteil ist, dass man möglichst eine Stadt findet, die auch ansatzweise etwas höher über dem Meeresspiegel liegt, weil Madrid ist ja jetzt relativ hoch und ich glaube, die Bedingungen sollen einigermaßen gleich sein. Also wie gesagt, da sind ganz viele Unterpunkte, die man beachten muss. Aber insofern war das Spiel heute, was gerade in Australien stattgefunden hat, auch ganz, ganz interessant, weil wir haben ja mit Serbien und Österreich eine sehr attraktive Gruppe auf jeden Fall. Und aber das Spiel heute gibt auf jeden Fall auch Zuversicht, dass auch eine Mannschaft mit der Nummer 1 der Welt definitiv schlagbar ist.
Sehr gut. Da habe ich mich natürlich undeutlich ausgedrückt und ein bisschen verwirrend ausgedrückt. Natürlich, wie du es jetzt richtig gesagt hast, müssen erstmal die noch ausstehenden ATP-Finals ausgerichtet werden. Und ich war schon einen Schritt weiter. Entschuldigung dafür. Ja, wir werden das beobachten. Ich habe auch gesehen, dass Österreich sich bewerben will, da eventuell, wer dann letztlich den Zuschlag bekommt. Und du hast jetzt schon den letzten Punkt vor der Auslosung von selbst angesprochen. Natürlich der momentan aktuellste ist der ATP Cup in Melbourne in der Woche vor den Australian Open. Letztes Jahr saßt du noch selbst auf der Bank. Dieses Jahr wegen den Reiserestriktionen und Quarantäne bist du nicht mit nach Australien geflogen. Ich hatte es eben im Vorgespräch dich schon mal gefragt, ob du dir die ganze Nacht sozusagen in Anführungszeichen angetan hast oder ob du ein Frühaufsteher warst. Wie kannst du denn die Leistung beurteilen? Noch ein paar Takte dazu sagen, bitte.
Ja, also ich fand jetzt in den beiden Partien hat sich sowohl Jan Lennart als auch Sascha haben sich sehr, sehr gut präsentiert. Ne? Also ich glaube, dass die schnellen Plätze, also das konnte man deutlich sehen, dass die Plätze dieses Jahr definitiv schneller sind als die letzten Jahre. Wahrscheinlich wurden sie nicht nochmal neu gestrichen im Vorfeld. Also durch diesen neuen Überstrich nochmal auf die Plätze, das wird normalerweise immer langsamer, weil es dann ein bisschen rauer ist. Ich glaube, dass das dieses Jahr weggelassen wurde. Das hat auch gerade Dominic Thiem nochmal im Interview angedeutet, dass er sich jetzt nicht sicher ist, ob die nochmal neu gemacht wurden. Ihm kam es auch sehr schnell vor. Und diese schnellen Plätze, ja, die bringen einem immer enge Matches. Und ich glaube, das haben wir ja jetzt auch gesehen. Ich meine, das Spiel Struff gegen Raonic war zweimal im Tiebreak. Heute gegen Lajovic natürlich ein komplett anderer Spieler, der jetzt eher auf den langsameren Plätzen erfolgreich gespielt hat. Aber ne, da auch zu sehen, dass das dann schon ein bisschen anders zu spielen ist, auch für einen Struffi. Der spielt ein bisschen mehr Spin, da hat er ein bisschen Timing-Problem gehabt. Aber am Ende des Tages zwei Siege für ihn ist in der Vorbereitung für den Grand Slam mit Sicherheit sensationell. Und auch Sascha fand ich gerade heute auch gegen Novak sehr, sehr gut. Da sieht man, dass er einfach dieses Jahr wirklich sehr, sehr gut aus dieser Pause rausgekommen ist. Und ich glaube, dass das auch sehr positiv in Richtung Grand Slam blicken lässt.
Definitiv. Du wurdest an der einen oder anderen Stelle medial ja auch schon dazu gefragt, Alexander Zverev hat ja sein Team ein bisschen neu aufgestellt. Auch das Team hinter dem Team, das für Management zuständig ist, ist ein bisschen privater geworden mit Michaels Bruder und Hitting-Partner Sergej Bubka Junior, die sich jetzt darum kümmern. Und die neue Marschroute lautet ja Deutscher werden, medial auch Deutscher werden. Und das natürlich auch in Richtung Davis Cup gedreht. Hattest du schon mal die Gelegenheit, jetzt vielleicht gerade auch während er 2 Wochen in Quarantäne war, mit ihm zu sprechen und da schon Richtung Davis Cup Pläne zu schmieden? Und wie ist da der Stand der Dinge?
Ja, wir haben uns im letzten Jahr schon zusammengesetzt. Das war direkt nach den 2 Wochen in Köln, als er die beiden Turniere gewonnen hat. Da haben wir uns mit dem Sportdirektor Klaus Eberhardt und seinem Bruder auch schon mal hingesetzt und ganz locker gesprochen. Aber jetzt nicht speziell Richtung Davis Cup. Ich meine, das ist einfach auch, das darf man ja auch nicht vergessen, es ist ja sehr lang hin. Es wäre auch noch Olympia davor, ne? Das darf man ja auch nicht. Das ist ja auch noch ein Termin, der auf jeden Fall in Frage kommt und den er ja auch jetzt jedes Mal schon erwähnt hat. Also ist ja dieses Jahr für den Verband ist ein ganz wichtiges und großes Jahr. Ganz viele Termine, die wichtig sind, und insofern klar, redet man immer mal über einen Davis Cup, und hat er ja auch schon bewiesen. Er hat ja auch jetzt nicht im letzten Jahr in Düsseldorf, aber davor das Jahr hat er ja auch die Quali-Runde gespielt. Er hat sich ja immer nie gegen die Nationalmannschaft ausgesprochen, sondern gegen das Format. Jetzt ist es ja auch so, dass das Format wieder ein Stück geändert wird, und vielleicht hätten wir eine Vorrunde in Deutschland, was das Ganze mit Sicherheit nochmal auch attraktiver für ihn macht. Wie gesagt, also wir haben jetzt im Speziellen noch nicht über den Davis Cup gesprochen, aber das wird definitiv dann in den nächsten Monaten, wenn die Saison, sage ich jetzt mal, Richtung Sommer und Richtung Europa sich verlagert, dann mal angesprochen. Dann kann man wahrscheinlich auch besser absehen, wie das Tennisjahr in Zeiten der Pandemie dann sich auch entwickelt, beziehungsweise ob der Kalender nochmal angepasst wird, ob Olympia stattfindet. Das sind ja ganz viele Fragezeichen aktuell noch. Insofern, da haben wir noch genug Zeit, uns Richtung Davis Cup dann auch zu unterhalten.
Danke, dass du das nochmal auch eingeordnet hast. Vollkommen richtig. Spielen natürlich auch jetzt gerade noch während der Pandemie viele verschiedene Sachen eine Rolle. Aber ich höre schon raus, beziehungsweise, also wenn es da eine Möglichkeit gibt, dann werdet ihr natürlich dementsprechend aktiv, um das möglich zu machen im Fall der Fälle.
Absolut. Und wie gesagt, die Aussagen von Mischa und auch Sascha, die haben wir ja auch wahrgenommen. Und wir sind da auch in einem sehr, sehr guten Verhältnis. Und wir sind da sehr, sehr offen. Und wenn die Möglichkeit besteht und er spielen will, dann klar, also da werden wir, sage ich jetzt mal, nicht schlau beraten, wenn wir das nicht irgendwie alles möglich machen würden.
Sehr gut. Mein Standardsatz, wir werden das beobachten, trifft da natürlich auch besonders zu. Wünscht sich natürlich wahrscheinlich auch jede deutsche Hörerin und Hörer dieses kleinen, charmanten Podcasts, dass das mit dem möglichst besten Team dann stattfinden wird. Kommen wir zur eigentlichen Aufgabe mit Verzögerung. Wir standen ja die Woche schon länger in Kontakt. Die Auslosung der Australian Open war eigentlich für gestern Morgen deutscher Zeit früh morgens angesetzt, wurde aber erst heute durchgeführt, weil es, ihr wisst das, einen Corona-Fall gab von einem Hotelmitarbeiter, und dann wurden nochmal etwas mehr als 500 Menschen, darunter 160 Spieler, nochmal getestet. Ist zum Glück alles gut gegangen, kein positiver Test. Heute Morgen sind ja auch alle Spiele weitergegangen heute Nacht, und die Auslosung hat stattgefunden. Wir haben leider nur 5 deutsche Hauptfeldteilnehmer. Michael, ich bin ja aufgewachsen als Jahrgang 90 sozusagen mit der Post-Becker-Ära und war es eigentlich immer gewohnt, dass ich als junger oder als pubertierender Mensch in der Breite bei einem Grand Slam so, ja, zumindest mal zweistellige Teilnehmerfelder habe bei den Deutschen. Glaubst du, dass das jetzt das neue Normal ist, was die Teilnehmeranzahl angeht, oder dass sich das wieder nach oben einpendeln wird? Es waren ja sehr, sehr viele, vor allem auch männliche Spieler bei der Qualifikation, und es hat sich leider keiner qualifiziert unter diesen besonderen Umständen.
Nein, das neue Normal glaube ich nicht. Ne? Wenn wir, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, letztes Jahr Australien waren wir im zweistelligen Bereich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche oder ganz knapp darunter. Wir haben mit Cedric Marcel Stäbe einen Lucky Loser. Der hat sich jetzt nicht qualifiziert, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber der ist durch die Quali gegangen. Ich glaube, dass dieses Quali-Turnier auch ein ganz besonderes Turnier war, was jetzt für die deutschen Teilnehmer es sehr, sehr schwierig gemacht hat. Es gab genau einen Zeitplan, wann man da auflaufen durfte, es wurde kurzfristig ja entschieden, dass es dann in Doha ist. Also ich glaube, die gesamte Vorbereitung war für unsere Teilnehmer jetzt nicht optimal. Die haben sich in Deutschland im Winter in der Halle vorbereitet und haben diesen Übergang nach draußen nicht so gut hingekriegt. Dadurch haben wir jetzt dieses Jahr 5 Teilnehmer. Dann hat man mit Philipp Kohlschreiber, der verletzt ist und eine Pause macht, hätte man noch einen gehabt. Also ich will jetzt nichts schönreden, aber ich glaube, dass wir auf lange Sicht uns jetzt nicht darauf einstellen sollten, weniger Teilnehmer zu haben, sondern ich glaube schon, dass wir immer den Anspruch haben sollten, Richtung zweistellig zu gehen. Also ich sage jetzt mal zwischen 8 und 10 Teilnehmer, das wäre mit Sicherheit sehr gut. Und bin auch sehr zuversichtlich, dass das jetzt ein besonderes Grand Slam sein wird, wo wir, sag ich mal, dementsprechend wenig haben, und bin mir ziemlich sicher, dass in den nächsten Grand Slams das sich auch wieder nach oben ausrichten wird, weil wir viele Spieler in dieser Region auch zwischen 100 und 200 haben und
voll,
und insofern auch immer, glaube ich, sehr, sehr gut in den Qualifikationen vertreten sein werden. Und normalerweise, das hat die Vergangenheit ja auch gezeigt, haben wir auch immer in den letzten Jahren 2 bis 3 Qualifikanten noch dabei gehabt. Also ich glaube, dass das jetzt eine spezielle Situation ist und hoffe aber, dass die 5, die jetzt in Australien und in Melbourne sind, dann dementsprechend uns auch viel Freude bereiten und weit kommen.
Weil du es gerade von dir aus angesprochen hast, ich hatte mir sagen lassen von Leuten, die bei euch am Stützpunkt arbeiten, auch Christopher Karsey, der ab und zu ist, dass Philipp Kohlschreiber eigentlich nur aufgrund der Reisestrapazen und so und sich nochmal besser vorbereiten wollte auf das, was danach kommt. Aber du hast jetzt gesagt, er hat doch Verletzungsprobleme wieder oder noch. Kannst du da was zu sagen?
Also das stimmt. Ne? Er war anfangs angeschlagen, aber ich glaube, dass ihm jetzt dieses Ungewisse und die Reisestrapazen, dass da sehr, sehr viele Sachen zusammenkommen und er jetzt gerade überlegt, wann er dann zurückkommt. Ne? Da gibt es ja dann auch die verschiedenen Szenarien, wie lange man aussetzt, dann, dass man ein Protected Ranking sozusagen beantragen kann. Genau, und da ist er jetzt gerade, aber er ist jetzt aktuell nicht in Oberhaching im Training. Also, genau.
Gut. So, jetzt haben wir dann doch wieder viel allgemein geredet. Kommen wir zur Auslosung. Fangen wir mit Deutschlands Nummer 1 an, Alexander Zverev. Ich habe heute Morgen schon mal sein Viertel durchleuchtet, das eigentlich gut aussieht. Allerdings hat er sozusagen den stärksten Viertelfinalgegner aus meiner Sicht erwischt mit Novak Djokovic. In der ersten Runde trifft er auf den Amerikaner Marcos Giron, der schon seit Jahren immer so in dem Ranking, wo er sich im knapp dreistelligen Ranking, beziehungsweise immer so in dieser Phase sich befindet. Kennst du ihn? Hast du schon mal gegen ihn gecoacht? Kannst du ein paar Takte zu dem Erstrundengegner von Alexander Zverev sagen?
Ja, das ist ein guter Amerikaner, ein solider Hartplatzspieler, der sich in den letzten 12 Monaten oder 18 Monaten, was es jetzt ist, dann in diesen zweistelligen Bereich hochgespielt hat, der solide ist und auch ganz gut, ganz ordentlich servieren kann, Richtung, wie alle Amerikaner, die so auf Hartplatz spielen, auch ein relativ offensiver Spieler, auch mal nach vorne spielt, aber glaube ich jetzt in der aktuellen Form, wie sich Sascha präsentiert hat, ist das mit Sicherheit eine ordentliche Auslosung. Und wenn man dann weiter guckt, so wie du das ja auch gemacht hast, auch die nächste Runde mit
Tairo Daniel
oder Maxime Cressy, auch zwei, die aus der Qualifikation kommen, das sieht ganz ordentlich aus. Der nächste Gesetzte wäre Adrian Mannarino, gegen den er, glaube ich, aktuell eine 5- oder 6-0-Bilanz. Hat er sich ja auch schon jetzt beim US Open dann auch nochmal gemessen, danach glaube ich auch nochmal. Ja. Ich glaube, der, gegen den er mal verloren hat, ist der Kecmanovic. Aber
genau. Das ich mir auch geschrieben.
Die Bedingungen, die jetzt da in Australien auch herrschen, also dieser schnelle Platz, da würde ich jetzt sagen, das ist jetzt nicht optimal für den Herrn Kecmanovic. Also insofern, die Auslosung ist gut, so wie du es gesagt hast. Das Problem würde ich jetzt nicht sagen, aber das einzig Ungute an der Auslosung ist, dass er auf Novak Djokovic im Viertelfinale läuft. Was würde ich jetzt auch sagen, von den Gesetzen her wahrscheinlich der schwierigste Viertelfinalgegner wäre. Also das ist ja jetzt wirklich nur gesprochen, wenn sich beide auch so weit qualifizieren.
Natürlich. Das Achtelfinale hatten wir jetzt noch ausgeklammert. Da hatte ich mir mal aufgeschrieben, klar, Monfils ist gesetzt. Dann habe ich noch geschrieben, Lajovic. Und als zwei Außenseiter fürs Achtelfinale hatte ich mir noch da aufgeschrieben, Ruzuwori und Bublik als die vier Spieler, die dafür vielleicht in Frage kommen würden. Monfils hat sich jetzt noch nicht so gut präsentiert im neuen Jahr. Hat Günther Presnik als neuen Trainer. Lajovic haben wir heute Nacht gut spielen sehen gegen Struffi. Von den vier genannten hast du da einen persönlichen Favoriten, auch wenn es jetzt viel Glaskugel dabei ist, aber das ist ja gerade der Spaß an diesem Podcast. Wen würdest du da vielleicht am ehesten in der Runde der letzten 16 sehen gegen Zverev?
Ja, jetzt kommt hinzu, dass Monfils ja auch heute nochmal wegen Verletzungen nicht gespielt hat, also der beim ATP Cup nicht gespielt hat. Du hast einen Bedene noch, aber also ich würde wirklich mal auf einen Außenseiger, auf Bublik gehen, weil, okay, wie gesagt, schneller Belag und er serviert sehr gut. Also klar, Monfils wäre normalerweise mein Tipp, aber wie du gesagt hast, wenn wir uns einen Spaß draus machen, würde ich auf Bublik gehen.
Gut, also dann Zverev gegen Underarm Serve im Achtelfinale. Wir schauen mal, was das gibt. Dominik Köpfer stand ja im Hauptfeld direkt aufgrund seiner guten Leistung im zweiten Halbjahr letztes Jahr, spielt gegen Hugo Delier in der ersten Runde, der, wenn ich richtig informiert bin, auch Lucky Loser war, weil er in der letzten Runde gegen den jungen, tollen Spanier, gegen den 17-jährigen Alcaraz verloren hatte, relativ glatt in der Qualifikation. Wie siehst denn du die Chancen in dem Head-to-Head gegen Delier? Weil in der zweiten Runde wäre ja dann eine Mammutaufgabe mit Dominic Thiem. Also geht es dann natürlich erstmal darum, die zweite Runde klar zu machen und Preisgelder und Weltranglistenpunkte festzumachen.
Ja, glaube ich, ganz gut. In der jetzigen Woche hat der Delier ja gegen Cedric Marcel Stäbe verloren. Auch ein Linkshänder. Ja, auch glatt in zwei Sätzen. Dominik hatte diese Quarantänezeit mit dem Yannick Hanfmann trainiert, mit dem ich immer mal wieder Kontakt hatte auch. Und der Yannick hat sehr, sehr positiv über Dominik gesprochen. Hat jetzt leider in der ersten Runde auch gegen einen Australier verloren in drei Sätzen, aber hat wohl einen guten Eindruck da auch hinterlassen. Und da bin ich sehr positiv gestimmt, dass er sich das Duell gegen Dominic Thiem dann auch gut erspielen kann.
Hat in einem Twitch-Livestream mit mir auch gesagt, dass er immer noch ein bisschen Probleme hatte mit der Corona-Erkrankung, also dass er lange relativ starken Husten hatte und da ein bisschen eingeschränkt war, aber dafür die Fersenprobleme, die er lange hatte, keine Rolle mehr spielen. Also schauen wir mal. Er kommt ja natürlich auch sehr über das Körperliche, wenn er topfit ist bei 110%, dann stimme ich dir da voll zu. Wäre natürlich eines seiner größten Matches dann auf einem großen Platz in seiner noch jungen Profikarriere dann gegen Dominic Thiem antreten zu können. Du hast eben schon Cedric Marcel Stäbe als Lucky Loser angesprochen, der Einzige, der es ja dann doch geschafft hat. Hat leider eine schwere Auslosung bekommen gegen, ich spreche ihn heute mal richtig aus, ich weiß nicht, ob du das Video schon gesehen hast, bei der Auslosung heute wurde er komplett falsch ausgesprochen, Félix Auger-Aliassime in der ersten Runde. Glaubst du, hypothetisch gesprochen, von den Spielanlagen her, bei Cedric, gerade mit dieser starken Rückhand, Cross auch, dass er da dem Kanadier Probleme machen kann, oder ist das ein Matchup, das gar nicht funktioniert?
Na, gar nicht funktionieren würde ich jetzt nicht sagen. Ich meine, der Félix ist ein sehr offensiver Spieler und sehr, sehr offensiv ausgerichtet, und Cedric ist ein absoluter Konterspieler. Also das von dem her könnte das wirklich eine ganz interessante Partie sein. Und dann ist es halt nur die Frage, ob Félix den Cedric Marcel überpowern kann oder ob ob Celik so ein bisschen dieses Tempo auch rausnehmen kann, dass er dann auch die Zeit oder die Möglichkeiten hat, den Kanadier auszukontern. Aber klar, also ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, würde ich sagen, absolute Außenseiter, auch wenn man die Ergebnisse jetzt auch verfolgt hat, jetzt von dieser Woche, Felix, glaube ich, immer noch drin, wenn ich mich nicht täusche, der müsste jetzt im Viertelfinale, glaube ich, bei dem Vorbereitungsturnier sein. Und Cedric Marcel hat ja verloren gegen Kevin Anderson, auch ein offensiver Powerspieler. Ja, und mit den Plätzen, wie gesagt, mit den schnellen Plätzen, also ganz, ganz Mammutaufgabe, würde ich sagen.
Bei Cedric muss man ja leider oft auch dann noch vorher mal über die physische Verfassung sprechen. Weißt du denn, hast du Informationen, wie er körperlich drauf ist, mit Wehwehchen nach den ganzen OPs? Spürt er da was? Ist er bei 100%? Ist es ein bisschen weniger?
Nee, er ist fit. Ich meine, aber er war einer derjenigen, die diese 14-tägige Komplettquarantäne hatten, weil er in dieser Flieger war, hat sich dann im Zimmer mit Fahrradfahren, am Ende hat er, glaube ich, auch ein Laufband gehabt, fit gehalten. Aber 14 Tage nicht aus dem Zimmer zu können, das ist für einen Profisportler dann nicht die optimale Vorbereitung für ein Best-of-Five-Turnier. Er hat jetzt das eine Match gewonnen, im zweiten Match dann verloren. Also insofern hat er jetzt noch eine Woche auch Zeit. Aber ansonsten, glaube ich, steht er ganz gut da zurzeit.
Danke, dass du es nochmal erwähnt hast. Ich habe schon so viel über diese Quarantäne berichtet, dass ich diese Details gar nicht mehr benenne. Aber genau, er ist natürlich der einzige deutsche männliche Spieler gewesen, der in der harten Quarantäne war von den Einzelspielern. Yannick Hanfmann, auf den ich sehr gespannt bin und der ja auch lange und hart gearbeitet hat, dass er sich die Hauptfelder bei den Slams erspielt hat, hat leider auch einen sehr, sehr guten Spieler und gesetzten Spieler erwischt mit Andrei Rublev, einen der spannendsten Spieler momentan. Wie schätzt du die Lage ein bei diesem Spiel?
Ja, schwierig. Also Rublev, einer der Aufsteiger der letzten 18 Monate, würde ich sagen. Also und jetzt auch, der jetzt auch gezeigt hat, auch beim ATP Cup schon wieder, dass er in guter Frühform ist. Yannick auf der anderen Seite hat Ende letzten Jahres in Paris aufgegeben und hatte Fußprobleme und hat die eigentlich durch diese Offseason mitgeschleppt. Hat jetzt sehr kurzfristig angefangen mit der Vorbereitung und dann helfen natürlich so 14 Tage Quarantäne oder halbe Quarantäne, wo man 5 Stunden raus kann und so ein bisschen trainieren kann, aber sich eigentlich nicht richtig behandeln lassen kann, nicht. Bin eigentlich auch gespannt, wie das Jahr vom Yannick dieses Jahr ist. Ich finde, dass er sich sehr, sehr gut entwickelt hat und dass er bereit wäre, auch den nächsten Schritt zu machen, also sprich den nächsten Schritt so Richtung 50-60 auf jeden Fall, ist jetzt für dieses Turnier mit Rublev eine sehr, sehr hohe Hürde, die er da hingesetzt bekommen hat.
Also ich höre raus, wieder schmerzfrei, aber auch körperlich noch nicht bei vollem Pensum nach den Problemen.
Genau, also er kann spielen, ne? Also er hat ja auch schon das Vorbereitungsturnier jetzt gespielt, aber diese ganze Zusammensetzung, Vorbereitung nicht optimal, sich antrainiert, sage ich jetzt mal, das, was man ja normalerweise in der Offseason macht, dann die 14 Tage vor Ort, wo du ein bisschen trainieren kannst, aber halt auch nicht das normale Pensum gehen kannst, plus wenig Behandlung. Er ist schmerzfrei, er kann spielen, aber jetzt keine Vorbereitung, wo man jetzt sagt, okay, das war perfekt. Ne? Also da waren schon einige Hürden, die er nehmen musste.
Yannick Hanfmann ersetzt übrigens auch Andreas Mies an der Seite von Kevin Kravitz noch zusätzlich im Herrendoppel. Ihr habt das ja alle bestimmt mitbekommen. Andreas Mies hat leider wieder Knieprobleme und zusätzlich auch noch Schulter-Arm-Probleme und wird nach dem ATP Cup leider abreisen. Sehr schade natürlich aus deutscher Doppelsicht und für Yannick dann eine Doppelbelastung im positiven Sinne. Und übrigens auch einer der Prototypen der Spieler, wie du es ja auch schon gesagt hast, Michael, der Mid-20er, da gibt es ja einige, wie wir auch an der Quali gesehen haben, ich nenne das nochmal stellvertretend für viele vielleicht, Oscar Otte, der Mitte, Ende 20 ist, diese Spieler, die vielleicht diesen Prozess in die Top 100 oder Richtung 60, 70 und regelmäßige Hauptfeldteilnahmen ohne Quali noch vollziehen möchten oder jetzt wie Yannick schon vollzogen haben. Der letzte im Bunde, Jan-Lennard Struff, auf den ich persönlich sehr gespannt bin und der, das hat er mir hier im Podcast vor 2 Wochen auch gesagt, sozusagen die ganze Zeit schon gute Gebete nach oben gestoßen hat, dass er, weil er so knapp nicht gesetzt ist, eine einigermaßen gute Auslosung bekommt, weil er in der Vergangenheit ja auch dafür prädestiniert war, oft Top-Gesetze zu bekommen, ganz früh. Er spielt gegen eine Wildcard, Australier, Christopher O'Connell, den ich persönlich nicht kannte. Kanntest du ihn? Kannst du irgendwas zu dem Gegner sagen oder ist das auch Neuland für dich?
Das ist auch Neuland für mich. Also ich habe den Namen kenne ich, habe den auch auf verschiedenen Tableaus schon gesehen, aber jetzt noch nie live spielen. Er hat diese Woche gegen Dominik Köpfer gewonnen, wenn ich mich nicht komplett irre. Und was ja bedeutet, dass er schon einigermaßen spielen muss. Ja. Insofern, ja, gegen Australien zu spielen, generell ist es in Australien nicht so einfach, aber ich glaube, dass der Struffi auch mit dem Selbstvertrauen, was er sich jetzt schon geholt hat durch den ATP Cup, mit den guten Siegen, die er da errungen hat, dass er da auch gut vorbereitet ist, dann auch diese Hürde zu nehmen. Und wenn du weiter guckst, dann klar, muss man Schießt ja dann er. Auch, dann ja. hat er mit Bautista Agut einen relativ hochgesetzten, aber ich finde, der Bautista Agut ist jemand, ein absolut guter Spieler, also nicht, dass man mich da falsch versteht, aber ich finde, wenn einer wie Struffi wirklich ein richtig gutes Match hinkriegt, dann ist das immer einer, den man, finde ich, schlagen kann. Also der über sein solides Spiel und bei dem weißt du eigentlich immer, was dich erwartet. An guten Tagen, finde ich, kann man so einen immer mal schlagen. An schlechten Tagen gehst du unter, das ist schon klar. Aber so wie er, wie gesagt, wie du ja auch schon gesagt hast, wie Jan Lennart da auch aufschlägt aktuell, finde ich, ist er in einer guten Verfassung und da sehe ich ihn nicht chancenlos gegen Bautista Agut.
Allgemein gesprochen hat er übrigens jetzt ja auch medial das, was du schon vor 2-3 Jahren auch gesagt hast, dass so das nächste Ziel mal vielleicht ist oder dass er eigentlich fertig ist, bei einem ATP 250er Turnier mal ein Turnier zu gewinnen, hat er jetzt auch medial deutlich gemacht, sein Ziel für dieses Jahr fernab von Ranking Positions ist, endlich ein Turnier zu gewinnen. Wir hatten im Vorgespräch ja auch schon drüber gesprochen, über seine Entwicklung. Vielleicht kannst du nochmal abschließend allgemein zu ihm sagen, Körpersprache, Aufschlag, was dieses Jahr für ihn drin ist und ob da vielleicht noch so die Transition nochmal 10 Plätze hoch möglich ist, vielleicht sogar zu einem Top-20-Spieler, wie du das einschätzt.
Ja, also generell ist seine Entwicklung sensationell. Ich finde, er hat sich da jetzt auch in diesem Bereich etabliert, um die 30, sage ich jetzt mal. Und wenn du dir die Leute anguckst, die in diesem Bereich sind, da findest du nicht mehr viele, die kein Turnier gewonnen haben, was irgendwo dann auch ein bisschen komisch ist. Und ich glaube, dass dieses Turniergewinn mit Sicherheit ein Ziel von ihm ist. Aber das zeigt dir auch, dass Jan Lennart, sage ich jetzt mal, dahin kommen muss, seine Leistung wirklich konstant hinzubringen, über eine Woche, über 2 Wochen. Und ich glaube, dass er einzelne Matches, das hat er immer schon bewiesen, dass er in einzelne Matches unglaubliche Leistung bringen kann und auch jeden Gegner schlagen kann. Aber das dann zu konservieren auch über eine ganze Woche und klar gehört dann auch ein bisschen Glück dazu in manchen Situationen mal, um so ein Turnier dann auch erfolgreich zu bestreiten. Aber ich glaube, das ist das, was er damit auch meint. Und wenn er das schafft, dann bin ich mir auch sicher, dass es dann Richtung 20 definitiv gehen kann.
Abschlussfrage für heute, Michael. Vor den Australian Open ist jetzt noch Halbfinale, ATP Cup, Deutschland, Russland, Medvedev, Rublev. Du hast ja eben gerade noch gesagt, Struff kann an einem guten Tag überragendes Tennis spielen. Reicht das, um Russland zu schlagen?
Das ist eine gute Frage. Also, ich finde, der Modus jetzt beim ATP Cup, so ist er ja auch in der Endrunde beim Davis Cup, ja, ist insofern interessant für die Zuschauer mit Sicherheit, weil die Länder viel näher aneinander rücken. Und ich glaube, man hat es heute gesehen, dass so Nationen wie Serbien, die jetzt einen Top-Spieler haben, aber einen guten zweiten Spieler, aber kein optimales Doppel, sage ich jetzt mal, kein Weltklasse-Doppel, dass du gegen solche Nationen mittlerweile in diesem Format gewinnen kannst. Und beim Russland ist es so, die haben 2 Weltklasse-Spieler im Einzel, was es besonders macht, weil ich glaube, dass Russland aktuell das einzige Land so ist, die 2 Spieler haben, mit der Rangposition. aber sie haben eigentlich kein Doppel. So, das heißt, für die Deutschen ist es, glaube ich, das A und O heute oder heute Nacht, also sprich morgen, ein Einzel zu gewinnen. Und klar, Strofi gegen Rublev ist jetzt, würde ich sagen, Außenseiter, aber an einem guten Tag kann er den mit Sicherheit auch mal schlagen. Und Medvedev gegen Sascha ist eine 50-50-Partie. Und ich bin davon auch überzeugt, wenn sie eins von diesen beiden gewinnen, was definitiv möglich ist, dann sind die Chancen sehr, sehr groß, auch das Finale zu erreichen.
Sehr gut. Michael, ich danke dir zwar immer, aber ich mache es nochmal von Herzen. Danke, dass du dir mehr als 30 Minuten Zeit nimmst, auch an einem stressigen Tag, so kurz vor einem Grand Slam, für diesen kleinen Podcast und für meine Arbeit auch als freier Journalist immer wieder zur Verfügung stehst. Vielen Dank, viel Gesundheit an dich und deine Familie und alles Gute und dass wir uns beruflich dann bald auch mal wieder in Persona sehen können.
Ja, das hoffe ich auch, wünsche ich dir natürlich auch und hoffentlich bis bald, genau.
Okay. Liebe Hörer, das war es auch schon mit der Auslosungsvorschau. Danke, dass ihr wieder bis zum Ende dabei wart. Danke auch an die mittlerweile 46 Patreons, die mich finanziell unterstützen und dass dieser Podcast unabhängig und werbefrei bleibt. Macht euch ein schönes Wochenende und genießt den Start der Australian Open. Alle Infos bekommt ihr auf den sozialen Kanälen bei mir, wie ihr ja eh wisst. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.